Dass Deutschland endlich wieder eine handlungsfähige Regierung hat, das zeigt sich dieser Tage vor allem in der Außenpolitik. G7, NATO, EU. Die Regierung Merz ist präsent und bietet an, eine Führungsrolle zu übernehmen, auch militärisch. Das Geld dafür ist da. Die Bundeswehr hat unendlich Kredit und wird damit das neue 5%-Ziel der NATO erfüllen. Aber Geld kann nicht schießen. Und hier wird es dann kompliziert. Für Landesverteidigung braucht es Material und Menschen. Die Bundeswehr ist aber notorisch unterbesetzt. Mindestens 60.000 Männer und Frauen fehlen der Truppe, um wirklich verteidigungsbereit zu sein. Wie aber soll der personelle Aufwuchs gelingen? Völlig freiwillig oder doch per gesetzlicher Verpflichtung? Abwehrbereit. Wie kriegstüchtig muss Deutschland sein? Das ist mein Thema jetzt bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Agnieszka Brugger, stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und Henning Otte, CDU-Bundestagsabgeordneter und Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio.
Dankeschön.
Dankeschön.
Herr Otte, jetzt am Wochenende gab es den Tag der Bundeswehr, also so etwas wie einen Tag der offenen Tür. Wie sah es denn in den Kasernen aus? Waren sie voll? Haben die Bürgerinnen und Bürger das angenommen?
Ich selbst war in Bückeburg beim Hubschrauberausbildungszentrum. Eine enorme Resonanz. Ich habe schon viele Bundeswehr-Tage erlebt, aber ich hatte den Eindruck, die Resonanz ist noch einmal größer geworden.
Sie kennen sich in dem Thema sehr gut aus. Sie sind jetzt nicht nur der Wehrbeauftragte, sondern seit 2005 auch im Verteidigungsausschuss, seit 2009 Frau Brugger. Wie würden Sie das so über die lange Zeit bewerten, beobachten? Hat sich etwas verändert in der Wahrnehmung der Truppe bei den Menschen?
Ja, erst einmal ist die Bundeswehr ja von der Einsatzarmee mit großen Herausforderungen damals jetzt in einem Wandel hin wieder zur Armee für Landesverteidigung und Bündnisverteidigung. Und der Bundespräsident hat damals gesagt, von einem freundlichen Desinteresse könne man sprechen. Das hat sich gewandelt. Die Bundeswehr ist im Fokus, im Blick der Gesellschaft. Sie muss noch mehr in die Mitte der Gesellschaft, aber die Entwicklung ist gut und richtig.
Frau Brugger, meine Frage zielt ja so ein bisschen darauf ab, ob diese Zeitenwende, von der wir seit einigen Jahren ja sprechen, schon in den Köpfen der Menschen so richtig angekommen ist. Ist es so, dass diese veränderte Sicherheitslage in den Herzen und in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger angekommen ist nach Ihrer Wahrnehmung?
Absolut. Ich erlebe viele Menschen, die einen ansprechen, wenn man im Wahlkreis sein Gemüse auf dem Markt kauft, die sagen, Frau Brugger, vielen Dank, dass Sie den Job machen. Ich kann gar nicht mehr Nachrichten gucken. Und da merke ich wirklich diese Sorge und Angst darüber, was uns auf unserem Kontinent passiert und diese das Realisieren, dass Frieden eben keine Selbstverständlichkeit ist, das hat schon sehr viele Menschen erreicht. Und umso wichtiger ist es, dass wir mehr über diese Fragen sprechen. Es gab ja so eine Haltung gerade im Kanzleramt unter Herrn Scholz, am besten nicht sprechen, die Menschen könnten Angst bekommen. Die Menschen sind sehr klug in unserem Land, die haben schon Angst. Die wollen erwarten von uns, dass wir in der Politik einen Plan haben, wie wir die Sicherheit unseres Landes gewährleisten. Und die meisten wollen auch mitmachen. Ja, und Selbstwirksamkeit hilft am meisten gegen Angst und Panik und Ohnmacht. Und ich habe sehr viele gute Erfahrungen in zahlreichen Veranstaltungen gemacht.
Sie hatten ja einen sehr direkten Draht in der letzten Legislaturperiode zum Kanzleramt. Haben Sie mal nachgefragt, warum dieses Desinteresse oder also, dieses Verschweigen?
Nachgefragt wäre schon eine sehr diplomatische Umschreibung des ein oder anderen Gesprächs, das ich hatte, weil mich treibt es wirklich um. Und ich habe dann auch so ein bisschen versucht, einmal den großen Test zu führen und zwar nicht nur selbst irgendwie eine Diskussionsveranstaltung zur Sicherheitspolitik anzubieten, was ja zu meinem Tagesgeschäft gehört, wenn ich nicht zur Sitzung in Berlin bin, sondern ich habe wirklich General Bodemann eingeladen, der den Plan organisiert und modernisiert hat, wie wir unser Land verteidigen. Und der hat dann bei uns im Rathaus in Ravensburg eine Veranstaltung gemacht, hat wirklich erzählt, wie ist die Sicherheitslage, was passiert eigentlich heute schon an Attacken gegen uns. Unser Land. Was hat es mit diesem O-Plan Deutschland auf sich? Und dann aber auch, was kann jeder Einzelne tun? Und es war wirklich mucksmäuschenstill, der Saal war proppevoll. Und die Leute haben danach gesagt, puh, das war schon harter Tobak. Aber ehrlich gesagt, gut, dass jemand mal einen Plan aufmacht und auch sagt, was können wir denn tun? Bis hin zu der Frage, lasse ich mich von Desinformationen ja, auf die Palme treiben oder bleibe ich ruhig und bin mir klar, dass vielleicht auch da Kräfte am Werk sind, die unsere Gesellschaft spalten und damit auch unsicherer machen wollen.
Ich habe gerade Herrn Otte gefragt, ob es so etwas wie eine Veränderung in der Wahrnehmung der Truppe gibt. Jetzt mal auf Ihre Partei gemünzt. Gibt es in Ihrer Partei eine veränderte Wahrnehmung von der Bundeswehr als solcher und möglicherweise vielleicht auch vom Militärischen insgesamt?
Also es hat sich sehr, sehr viel verändert, wenn ich an unsere ersten gemeinsamen Jahre im Verteidigungsausschuss denke. Ich meine, da haben wir darüber diskutiert, ob Landes- und Bündnisverteidigung jetzt sozusagen Geschichte ist. Ja, das kann man sich Stand heute gar nicht mehr vorstellen. Man hat die Wehrpflicht ausgesetzt. Und gleichzeitig wäre es trotzdem damals auch, glaube ich, eher unwahrscheinlich gewesen, dass CDU, Grüne, SPD und FDP sich zusammentun und einen nationalen Veteranentag beschließen, der eben auch vor 3 Wochen stattgefunden hat. Und ein ebenso großer Erfolg war wie der Tag der Bundeswehr, wo man dann auch merkt, die auch bei aller Uneinigkeit oder vielleicht dem, was wir auch kritisch oder kontrovers unter den Parteien in der Sicherheitspolitik diskutieren, die Wertschätzung für die Soldatinnen und Soldaten, auch im Wissen dessen, wie gefährlich das sein kann und ist, was sie leisten für unser Land und für unsere Gesellschaft, das hat doch sehr zugenommen.
Herr Otte, ist die Akzeptanz der Bundeswehr, die Akzeptanz des Militärischen die vielleicht wichtigste Voraussetzung überhaupt, um als Land verteidigungsbereit zu sein?
Als Wehrbeauftragter freue ich mich über diese Rückendeckung, die notwendig ist, um einmal neben dem Parlament auch der Bundeswehr die Autorität zu geben. Aber das ist ganz wichtig, dass die Soldatinnen und Soldaten spüren, das Land steht hinter uns. Die Familien sind uns auch dankbar, denn die Bundeswehr garantiert Sicherheit und Frieden. Und das muss es sein, dass die Soldaten, dass man ihnen auch beim Einkaufen sagt, bei Veranstaltungen, danke für den Dienst und wir sind stolz auf euch.
Die Sprache in letzter Zeit wird ja auch militärischer, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise bestimmte Begriffe haben Einzug gehalten in die Diskussion. Man denke nur an den Begriff der Kriegstauglichkeit oder Tüchtigkeit von Boris Pistorius. An diesem Begriff haben sich viele gestoßen, abgearbeitet. Ich habe ein Interview mit Ihnen gelesen von vor einem Jahr. Da waren Sie auch mit diesem Begriff nicht ganz so einverstanden. Hat sich da etwas geändert oder befremdet Sie der Begriff immer noch?
Es geht mir gar nicht so sehr ums Befremden, sondern ich weiß ja, was Boris Pistorius damit meint. Und ich finde das ja auch absolut berechtigt, ja, diese Resilienz, die Wehrhaftigkeit der Gesellschaft, auch eine gut aufgestellte Bundeswehr in eben auch einer unfriedlichen Welt, das ist alles im Kern richtig. Ich glaube nur, dass dieser Begriff unnötig polarisiert. Ich verstehe, dass man das gemacht hat, um einmal Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber an der Stelle erlebe ich halt doch wie immer wieder, wie es auch einfach Menschen gibt und Politiker gibt, die das dann versuchen zu verhetzen. Und für mich ist der Zusammenhalt und die Resilienz einer Gesellschaft eben auch ein ebenso wichtiger Beitrag zur Verteidigung und Stärke und Wehrhaftigkeit. Und da sozusagen kommt da so ein unnötiger Keil rein. Deshalb finde ich zum Beispiel abwehrbereit ein deutlich besseres und treffenderes Wort. Weil es geht ja also erstmal darum, nicht einen Krieg zu führen, sondern so stark zu werden, dass einmal klar ist, legt euch besser nicht mit uns an.
Wie blicken Sie auf diese Diskussion als Wehrbeauftragter? Jetzt könnte man sagen, Kriegstüchtigkeit, das stößt möglicherweise deswegen vor allem an, weil das Wort Krieg drin vorkommt, anders als bei dem Begriff Wehrtüchtigkeit. Erinnert einen auch so ein bisschen an solche Diskussionen wie beispielsweise rund um den Einsatz in Afghanistan, wo man ja auch nicht sagen wollte, dass es ein Kriegseinsatz der Bundeswehr ist. Ist es richtig, von Kriegstüchtigkeit zu sprechen aus Ihrer Sicht, Herr Otte, oder gehen Sie damit, Frau Brugger, und man sollte das vermeiden?
Ich habe das damals begrüßt als Weckruf, aber der Begriff ist an sich die Verteidigungsfähigkeit, denn wir haben auch einen Verteidigungsausschuss, einen Verteidigungsauftrag oder abwehrbereit, wie Frau Brugger sagt. Mir ist es wichtig, dass dahinter die Taten folgen und dass die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden. Ein Wort allein sichert uns noch nicht die Freiheit und den Frieden, sondern die Rückschlüsse daraus. Und die müssen kommen. Die Herausforderungen sind ganz klar auf dem Tisch. Jetzt muss es notwendig sein, dass daraus auch Handlungen abgeleitet werden.
Dann lassen Sie uns bei dem Thema Handlung und Konsequenzen bleiben. Eine ist mit Sicherheit, dass man jetzt die Bundeswehr mit ausreichend Geld ausstattet. Zum einen gilt die Schuldenbremse nicht für Investitionen in die Bundeswehr. Und zum anderen ist man jetzt mitgegangen mit dem neuen Ziel in der NATO, 5% auszugeben vom BIP. Das ist etwas, hätten wir da noch vor 5 Jahren drüber diskutiert, wir hätten alle gesagt, das sind astronomische Zahlen, sowas wird nie kommen. Wie blicken Sie jetzt darauf? Ist es wirklich notwendig oder ist es vor allem ein Symbol?
Die Bundeswehr braucht von allem mehr. Finanziell, personell und materiell muss sie gestärkt werden. Und wir haben viel aufzuholen. Die Zeitenwende ist ausgerufen worden damals vom Bundeskanzler Scholz. Meines Erachtens hätte die Zeit mehr genutzt werden müssen. Ich spreche mal von der ersten Halbzeit der letzten Legislaturperiode und jetzt ist die zweite Halbzeit der jetzigen Legislaturperiode. Eine dritte wird es nicht geben. Und deswegen muss jetzt in der zweiten Halbzeit alles daran gesetzt werden, die Abwehrfähigkeit, die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr zu stärken, damit wir unseren Beitrag innerhalb der NATO auch leisten können. Und dafür braucht es natürlich auch Geld. Aber Geld alleine ist es nicht, sondern es müssen Gesetze angepasst werden und es muss vor allem auch mehr Personal gewonnen werden und Fähigkeiten müssen entwickelt werden. Also eine große Aufgabe. Und deswegen ist es richtig, dieses Geld auch zur Verfügung zu stellen.
Lassen Sie uns kurz beim Geld bleiben, bevor wir dann auf die Wehrpflicht zu sprechen kommen, Frau Brugger. Der Umstand, dass die Ausgaben für die Bundeswehr jetzt nicht unter die Schuldenbremse fallen, konnte ja nur gefasst werden, weil die Grünen mitgestimmt haben. Und man hat das nicht in dieser Legislaturperiode gemacht, sondern noch mit dem alten Bundestag beschlossen, weil da gab es dann mit CDU, CSU, SPD und den Grünen die Zweidrittelmehrheit. Man konnte das in dieser Legislaturperiode mit diesem neuen Bundestag nicht machen, weil man um die Zweidrittelmehrheit gefürchtet hat. Was ist der Rückschluss daraus? Ist der Rückschluss der, dass es dann jetzt eben keine Zweidrittelmehrheit in der Bevölkerung gibt für das Geld für die Bundeswehr?
Also wenn man sich die Umfragen anschaut, schon über eine lange Zeit, ehrlich gesagt sogar auch vor der Wahl von Donald Trump, war ich immer wieder erstaunt, wie viele Menschen gesagt haben, nämlich über 50%, das ist 3% oder mehr Verteidigungsausgaben gemessen am BIP. Braucht. Und das sind natürlich auch Umfragen, die so auch vor 10 Jahren nicht vorstellbar gewesen wären. Was mich wirklich ärgert, ist, dass wir eigentlich 2 Jahre verloren haben. Denn auch da war ich nicht nur im Kanzleramt, sondern auch bei der Union und habe gesagt, wir müssen jetzt wirklich einmal das finanziell, und zwar mit Blick auf die Bundeswehr, aber auch auf Cybersicherheit, mit Blick auf die Infrastruktur, unsere Straßen, alle Vorbereitungen, die man treffen muss, Zivilschutz, ja, da müssen wir mehr investieren. Und alle haben das so von sich weggeschoben. Und die Gefahr war doch real, dass irgendwann vielleicht eine Zweidrittelmehrheit nicht mehr da ist. Und was hätte man 2 Jahre früher alles noch viel mehr auf den Weg bringen können? Trotzdem ist ganz klar, niemand von uns will eigentlich in einer Welt leben, in der man so viel Geld für Waffen ausgibt.
Aber was ist der Rückschluss? Also man brauchte den alten Bundestag, die FDP habe ich vergessen, die hat ja auch noch dafür gestimmt. Man brauchte den alten Bundestag, um diese Grundgesetzänderung zu machen. Bedeutet das, dass im jetzigen Bundestag keine Zweidrittelmehrheit dafür gegeben ist, dass man mehr Geld, unendlich viel Geld fürs Militärische ausgibt? Also ist die Bevölkerung, die den letzten Bundestag gewählt hat, vielleicht gar nicht auf der Seite der Politik gerade, dass man sagt, sehr viel Geld ausgeben für Personalaufwuchs und vor allem auch für Material?
Nein, man sieht es ja in den Umfragen, dass es eher kontinuierlich eher steigt. Ich glaube, die Wahlentscheidung hatte natürlich sehr viele Gründe. Und wenig Menschen haben sich Gedanken gemacht, was heißt denn das für mögliche Zweidrittelmehrheiten im Bundestag. Aber nochmal, das war ja alles absehbar. Man hätte das viel früher eigentlich schon regulär im alten Bundestag auf den Weg bringen müssen. Das hat die FDP blockiert. Die Union hat auch gesagt, wir können das alles, ne, Herr Merz, einsparen. Und dass das total unseriös war für jeden zu sehen. So.
Ich habe in meiner Anmoderation den Satz gesagt, Geld allein kann nicht schießen. Das ist so ein bisschen der ernste Bruder von Geld schießt keine Tore. Wirklich ein sehr ernster Bruder, weil tatsächlich ist es ja so, dass man, Sie haben es gerade auch schon angesprochen, Soldatinnen und Soldaten braucht, um Landesverteidigung aufzubauen. Wie entscheidend ist es heute eigentlich noch, dass man Soldatinnen und Soldaten hat, wenn wir jetzt heute hören, dass sehr vieles über Drohnen passiert, über automatische Waffen? Warum diese Diskussion um den Aufwuchs der Bundeswehr, Herr Otte?
Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Das ist ein Weg, den wir uns ansehen müssen. Und dazu brauchen wir vor allem auch Menschen. Wir müssen die Resilienz innerhalb Deutschlands stärken. Wir sprechen ja von einer Gesamtverteidigung, aber insbesondere für die Bundeswehr gilt es, einen Personalaufwuchs zu beziehen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr hat gesagt, wir brauchen mindestens 250.000 aktive Soldatinnen und Soldaten und 200.000 Reservistinnen und Reservisten. Und wenn man dann noch mal beleuchtet, dass der Bundesnachrichtendienst eine konkrete Gefahr sieht bis 2029, dann gilt es jetzt, den Personalkörper zu stärken, nicht immer mehr auf die Schultern der einzelnen Soldaten zu packen, sondern quasi die Schultern breiter zu machen. Das heißt mehr Kameradinnen und Kameraden, weil sonst die Dienstbelastung auch einfach zu groß wird und neue Fähigkeiten nicht mehr abgedeckt werden könnten.
Aber vielleicht noch mal konkret die Frage nach dem Personal. Was macht in modernen Armeen heute Personal? Und wie hat sich das möglicherweise auch geändert gegenüber vor 20, 25 Jahren? Ich habe heute, als ich zu der Sendung gefahren bin, noch mit einem Bekannten gesprochen, der mich an einer Bushaltestelle getroffen hat. Und er hat gesagt, ja, wieso eigentlich wieder mehr Soldatinnen und Soldaten? Der hat das gar nicht verstanden, warum das jetzt das Thema ist, über das wir diskutieren. Also warum braucht man Personal in Zeiten, wo man ganz modernes Kriegsmaterial zur Verfügung hat?
Ich habe auch bei der Bundeswehr gedient. Wir waren damals die Präsenzarmee. Dann ist zum Glück der eiserne Vorhang gefallen, weil auch die Präsenz so stark war. Und jetzt ist die Bundeswehr nicht mehr, oder Deutschland nicht mehr Frontstaat, sondern Teil der NATO im Herzen Europas. Aber an der osteuropäischen Flanke, dort droht Gefahr. Und deswegen müssen wir in der Lage sein, auch verlegen zu können, verschiedene Standorte zu bedienen, verschiedenste Fähigkeiten mit einer Durchhaltefähigkeit auch zu bedienen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Und dabei ist ganz klar, dass das mit 180.000 Soldatinnen und Soldaten nicht leistbar ist. Und deswegen brauchen wir einfach mehr Truppe.
Frau Brugger, wie schauen Sie auf die Zahlen? Wir haben es angesprochen, 60.000 Soldaten. Davon spricht Boris Pistorius, bräuchte es mehr. Also Soldatinnen und Soldaten, Männer und Frauen. Und bis zu 100.000 Reservisten. Sind das Zahlen, wo Sie mitgehen können?
Ja, auch hier ein großes Bedauern, dass sich die Sicherheitslage auf unserem Kontinent so verschlechtert hat, dass wir darüber diskutieren müssen. Darüber freut sich ja niemand von uns. Trotzdem sind diese Zahlen ja auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern wir haben eigentlich zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Krieges die Verteidigungspläne modernisiert und an die Herausforderungen angepasst, die sich in den letzten Jahren mit diesem aggressiven imperialistischen Kurs von Wladimir Putin und den Attacken gegen unser Land, die jetzt schon stattfinden, ergeben. Und das ist die Zahl. Die stelle ich jetzt auch erstmal nicht in Frage, was ich nur an der Stelle auch wieder einfach feststellen muss. Auch hier haben wir viel zu viel Zeit verloren. Und wir sehen, es gibt beim Freiwilligen Wehrdienst doch sehr hohe Abbrecherquoten. Das war seit Jahren ein Thema im Verteidigungsausschuss. Und man fragt sich so, warum ist diese Baustelle eigentlich unbearbeitet geblieben?
Und es ist weiterhin eine Baustelle, wenn man auf das letzte Wochenende guckt. Ihr Koalitionspartner, die SPD, hat darüber geredet und auch darüber gestritten. Und jetzt hat man sich darauf festgelegt, dass es einen Wehrdienst geben solle, der auf Freiwilligkeit beruht und sich am schwedischen Wehrdienstmodell orientiert. So das Zitat. Man will also eine Steigerung der Attraktivität des Wehrdienstes herbeiführen, damit eben diesen Aufwuchs auch der Bundeswehr und der Reserve herbeiführen. Wird diese Formel aufgehen können mit der Freiwilligkeit?
Nun ist meine Aufgabe als Wehrbeauftragter, Sprachrohr für die Soldatinnen und Soldaten zu sein, überparteilich zu sein. Aber ich appelliere an die Bundesregierung, jetzt dieses Ziel auch umzusetzen. Im Koalitionsvertrag steht ja zunächst freiwillig. Es soll jetzt der Gesetzentwurf kommen für das Wehrdienstgesetz, noch im Kabinett vor dem Sommer und dann in der parlamentarischen Beratung, möglichst noch dieses Jahr. Und ich appelliere dafür, dass man skalierbare Effekte mit einbaut, also die verpflichtenden Elemente steigerbar machen kann, falls es nicht mit der Freiwilligkeit reicht. Aber es muss natürlich auch gelingen, die Menschen zu motivieren, zur Truppe zu kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass auch gemeinsam dafür agiert wird. Aber am Ende muss das Verteidigungsministerium die Anzahl der Soldaten und Soldaten gewährleisten.
Zwei Nachfragen. Sie sagen, Sie sind Sprachrohr der Soldatinnen und Soldaten. Wie sehen die denn, wie blicken die denn da drauf auf die Frage Freiwilligkeit oder gesetzlich verpflichtend?
Zwei Dinge. Einmal wird gesagt, wir brauchen nicht die alte Wehrpflicht, also 300.000 junge Männer jetzt zum Stichtag auf den Kasernenhof, sondern wir brauchen bitte eine Stärkung unserer Truppe und dafür die Geeigneten und Fähigen. Und das gibt ja das schwedische Modell her, dass in Schweden die jungen Männer, weil eine andere Gesetzeslage haben wir zurzeit nicht, ich sage auch leider nicht, weil wir müssen viel mehr Frauen gewinnen für die Bundeswehr, dass sie verpflichtend zur Musterung kommen. Und bei uns müssen sie nur verpflichtend antworten, ja oder nein. Und das ist der Vorteil in Schweden, dass man schon mal in Kontakt kommt, in Kommunikation kommt und dann, glaube ich, bessere Erfolge erzielt. Aber warten wir mal ab, ob die Regierung das jetzt so auch schafft.
Über die Frage der Geschlechtergerechtigkeit wollen wir auch noch sprechen. Die zweite Nachfrage, Sie haben gesagt, man muss es attraktiver machen, man muss bestimmte Elemente jetzt schon mitdenken, um es attraktiver zu machen. Was sind denn das für Elemente? Wie sehen die genau aus? Wie kann man den Dienst attraktiver gestalten, konkret?
Auf jeden Fall eine starke gesellschaftspolitische Rückendeckung. Das haben wir auch am Anfang des Gesprächs ja festgestellt.
Können Sie aber natürlich nicht anordnen.
Kann ich nicht anordnen. Ich bitte darum. Und zweitens ist natürlich, der Sold muss stimmen. Aber es müssen die Umgebung muss stimmen. Also es muss attraktiv sein, ein Jahr freiwillig für die Truppe da zu sein. Ob das eine Anrechnung ist für Studienpunkte beispielsweise. Aber ganz wichtig ist, dass das Arbeitsumfeld klappt. Die Fähigkeiten müssen zur Verfügung gestellt werden, das Gerät. Die Infrastruktur muss angepasst werden. Es muss eben deutlich werden, das ist eine starke Armee, die verteidigungsbereit ist im Herzen Europas, die auch ein Stück Vorbildfunktion in Europa einnimmt. Und am Ende geht es immer darum, dass hoffentlich wir kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Das ist ja die Devise.
Frau Brugger, Herr Otte konnte sich so ein bisschen um meine eigentliche Frage herumlavieren, ob wir nämlich die Wehrpflicht als solche brauchen oder ob wir auf ein freiwilliges Modell setzen können. Brauchen wir eine richtige Wehrpflicht oder können wir so etwas organisieren wie mit dem schwedischen Modell?
Also ich glaube auch, dass wenn wir jetzt anfangen würden, die alte Wehrpflicht wieder einzuführen, plus nochmal die Frage der Geschlechtergerechtigkeit, die, glaube ich, in dem Moment sich sofort bei allen jungen Menschen stellen würde, würden wir erstmal feststellen, das sind viel zu viele junge Menschen. So viele braucht nicht die Bundeswehr. Wir haben auch nicht die Kapazitäten für einen Ersatzdienst. Was ist mit den Totalverweigerern? Wie viel kostet das alles? Verdrängt das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse im sozialen Bereich? Also irre viele Fragen. Unfassbar hohe Kosten. Es gibt keinen Musterungsapparat für so viele Menschen. Nicht die Ausbilder, nicht die Kasernen. Ja, also man würde auch die Bundeswehr erstmal für 3-4 Jahre lahmlegen. Und das ist ja der Zeithorizont beschrieben worden, 2029. Bis dahin sollten wir dringend diese 60.000 zusätzlichen Menschen auch verpflichten. Und deshalb ist so ein klarer Aufwuchspfad mit mehr Attraktivität, mit dem Lösen der Probleme im Personalbereich definitiv die pragmatischere und klügere Lösung. Und ich verstehe auch hier nicht. Ja, und natürlich haben wir das dann auch in der letzten Regierung nicht hinbekommen. An den Grünen ist es nicht gescheitert, dass wir dieses Fragebogenmodell zumindest nicht schon mal auf den Weg gebracht haben.
Was können, da würde ich auch gerne bei Ihnen noch einmal nachfragen, was können denn Aspekte sein, die einen Dienst attraktiv machen? Ich habe einen Sohn, der ist 15, bald 15. In seinem ganzen Freundeskreis beschäftigt man sich ganz ausdrücklich mit der Frage, ja, weil das sind diejenigen, die in 2-3 Jahren ja dann auch mal gefragt werden. Was kann ich dem denn jetzt schon antworten? Was macht ein möglicher freiwilliger Dienst in der Bundeswehr demnächst attraktiv?
Also ich diskutiere auch sehr viel mit Schulklassen oder auch mit freiwillig Wehrdienstleistenden. Und das ist ganz interessant, auch gerade die jungen Männer nennen ganz oft die Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Weil die sagen, ich habe eine Freundin, die möchte ich heiraten, mit der möchte ich Kinder haben. Und sozusagen permanent diese Umzüge und dieses Pendeln, das ist schon eine große Belastung. Wie kann man das denn hinkriegen? Also ne, so ein ganz weiches Thema vermeintlich spielt aber im Militär eine riesige Rolle für viele, ob sie dabei bleiben oder nicht. Aber es fängt noch viel früher an. Ich habe eine Reihe von Beschwerden auf meinem Schreibtisch seit Jahren, weil sich junge Menschen melden wollen und dann erstmal monatelang keine Antwort kriegen. Ja, und die haben natürlich auch in dieser Situation 3 andere Möglichkeiten, sich zu entscheiden für eine andere tolle Herausforderung in der Arbeitswelt und dann sind sie weg. Und da fragt man sich, wie kann das sein, dass in diesem Zeitalter Digitalisierung das so ist? Oder dass Menschen sagen, ich bin dann da. Und dann erlebe ich aber keine Sinnhaftigkeit. Und deshalb, glaube ich, gibt es da sehr viele konkrete Punkte, was man verbessern kann. Und umso abstruser ist die Diskussion, die einige aus der Union führen, die sagen, wir müssen jetzt die alte Wehrpflicht wieder einführen. Weil nochmal, bringt uns jetzt erstmal nicht so schnell das, was wir brauchen. Und auf der anderen Seite, also man kann auch so lange die Probleme verschleppen, bis man dann wirklich alle zwingen muss. Das halte ich nicht für den richtigen Weg.
Herr Otte, ist es denn wirklich so unsinnig, über ein, nicht das alte Wehrpflichtmodell nachzudenken, aber vielleicht eins, das man in die heutige Gegenwart übersetzt? Also ich habe jetzt noch nicht wirklich die Argumente gehört, warum man in diesem Jahr zur Bundeswehr gehen sollte. Sie haben gerade etwas gesagt wie gute Bezahlung beispielsweise, Anrechnung im Studium oder es gibt ja auch, wenn man beim öffentlichen Arbeitgeber ist, dass man beispielsweise direkt eine Gehaltsstufe höher eingeordnet wird. Also was können konkrete Möglichkeiten sein, die alte Wehrpflicht möglicherweise, die dann auch eine Gerechtigkeit unter den Geschlechtern, aber auch beispielsweise nur bei Männern wiederherstellt, dass man sie dann tatsächlich realisieren kann. Ich mache nur mal ein zweites Beispiel. Wenn man studiert, man will das gleiche studieren wie jemand anderes. Der eine geht zur Bundeswehr, der ist ein Jahr später dran, das sind zwei Semester später dran, der andere ist zwei Semester früher fertig. Also es muss doch konkrete Ideen jetzt schon geben, wie man diesen Dienst attraktiv macht.
Der Jugend gehört die Zukunft und das ist ein Appell zu sagen, interessiert euch für euer Land und eure Zukunft und gemeinsames Ziel muss es sein, Frieden und Freiheit zu wahren. Ich appelliere aber dafür, nicht nur die einen zu gewinnen, die bereit sind, einen Dienst zu leisten und die anderen können sich darauf ausruhen. Es muss für alle Teile dann auch eine Verpflichtung geben. Ich wäre persönlich für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, nicht nur militärisch, auch Blaulicht, Kultur, Ehrenamt, Sport, Soziales. Um zu sagen, wir alle sind bereit, etwas zu tun. Aber die Gesetzeslage gibt jetzt nur her, dass man einen Wehrdienst wieder generiert, der nach dem Grundgesetz nur für Männer möglich ist. Und das muss jetzt eben das Wehrdienstgesetz umfassen. Und wir warten alle tagtäglich gespannt, dass Herr Pistorius diesen Gesetzentwurf bringt, damit wir ihn diskutieren können, ein Stück weit vielleicht auch bewerten können, ob er die notwendigen Erfolge dann noch erzielt.
Den Gedanken möchte ich trotzdem aufgreifen, weil ich ihn spannend finde, Frau Burger, dass man sagt, man macht so etwas wie ein soziales Jahr und entweder man geht dann zum Bund oder macht einen sonstigen Dienst an der Gesellschaft. Ist das völlig vom Tisch? Redet da jetzt demnächst keiner erstmal drüber?
Nee, es wird ja schon seit Jahren viel darüber geredet, vom Bundespräsidenten bis zu Abgeordneten. Ich persönlich bin da eher skeptisch und mir gefällt auch manchmal nicht der Zungenschlag, mit dem da teilweise über junge Menschen gesprochen wird, wenn es dann so heißt, also es ist jetzt nichts, was Henning Otte gesagt hat, aber ich nehme das immer wieder so wahr, so ja, diese jungen Menschen müssen zu Demokratie und Verantwortung erzogen werden. Ich bespreche das wirklich mit jeder Schulklasse, die mich gerade besucht und ich erlebe sehr viele Hände, die sich strecken, wer würde denn nach der Schule für unsere Gesellschaft sich engagieren, ob das bei der Bundeswehr ist, ob das beim THW ist oder eben in einem Freiwilligendienst. Und wir haben aktuell die Situation, dass wir mehr Bewerberinnen für Freiwilligendienste haben als Plätze. So, und ich finde, dass der erste Schritt, den eine Politik dann machen sollte, ist nicht allen etwas aufzwingen, sondern erstmal die, die wollen, denen auch die Möglichkeit geben und das deutlich attraktiver gestalten, sowohl bei der Bundeswehr als auch bei den Freiwilligendiensten. Und das Thema wirklich Katastrophen- und Zivilschutz bitte nicht vergessen. Das haben wir auch über viele Jahrzehnte vernachlässigt, aus ähnlichen Gründen wie bei der Bundeswehr. Und ich habe zum Beispiel immer wieder vorgeschlagen, warum wir, wenn wir schon einen Fragebogen an alle jungen Menschen verschicken, nicht für all diese drei Möglichkeiten werben, so nach dem Motto, tu was für unsere Gesellschaft, tu was für dein Land. Und ich erlebe schon viele junge Menschen, die auch wirklich was wollen und die man nicht nur mit Dingen bestechen muss. Trotzdem sollte man es auch honorieren und sowas wie ein kostenloses Führerschein. Vorteile bei der Studienplatzvergabe sind sicherlich Punkte, auf die man sich schnell einigen könnte.
Ich höre raus, die Freiwilligkeit ist das Modell, das jetzt erst einmal angegangen wird, macht aber möglicherweise doch ein Problem, wenn der Bundeskanzler Merz sagt, dass die deutsche Armee die stärkste konventionelle Armee in Europa sein will. Kann man das alleine mit Freiwilligkeit schaffen oder macht man sich da am Ende etwas vor?
Da ist meine Haltung klar. Die Bundesregierung hat sich festgelegt, dies zunächst freiwillig erzielen zu wollen. Ich habe mir das auch wieder Vorlage gelegt als Werbeauftragter, weil ich eben auch Sorgen tragen muss, dass die Truppe nicht überdehnt wird und nicht überlastet wird. Und wenn die Aufträge immer weiter steigen und wenn die Anforderungen sich erhöhen, dann muss mehr Personal zur Verfügung gestellt werden. Ich appelliere jetzt, dass einfach mal der Gesetzentwurf kommt. Dann gucken wir, wie sich das auswirkt. Aber dann muss auch zur Not noch nachgebessert werden und gegebenenfalls skalierbar noch verpflichtende Elemente mit eingebaut werden.
Was wären verpflichtende Elemente?
Wie das schwedische Modell, dass eine Musterung durchgeführt wird. Und dass man vor allem auch sich bemüht, mehr Frauen auch für die Truppe zu gewinnen. Die Quote quasi ist bei 13%, zieht man mal Sanität ab, dann nur bei 9%. Und ich erlebe viele Frauen, die sagen, sie sind bereit, auch hier bei der Bundeswehr ihren Dienst zu leisten. Aber es dauert zu lange, bis die Antwort kommt. Frau Brugger hat das gesagt. Es muss eigentlich innerhalb von 48 Stunden digital eine Antwort da sein, wann der nächste Gesprächstermin stattfindet. Und auf dem Tag der Bundeswehr ist mir das auch noch mal geschildert worden. 3 Monate, 6 Monate oder gar keine Antwort. Ja, was ist das denn? Also das darf dem Arbeitgeber Bundeswehr nicht passieren.
Wenn ich es aber richtig verstanden habe, ist es doch so, dass jetzt erstmal nur Männer den Fragebogen, der möglicherweise kommen soll, ausfüllen muss. Wenn Sie sagen, man muss mehr Frauen für die Truppe gewinnen, gleichzeitig aber Frauen explizit ausnimmt, diesen Fragebogen beantworten zu müssen. Wie will man das dann erreichen?
Ja, es ist ja ein Eingriff in Artikel 2.1, wenn man das verpflichtend machen würde. Aber freiwillig agiert man eben auch über Artikel 12a. Da steht, Männer können herangezogen werden. Und dieser Gesetzentwurf muss es das jetzt hergeben, dass eben die Männer verpflichtet sind zu antworten, interessierst du dich ja oder nein? Und Frauen werden angeschrieben, aber können freiwillig antworten. Das ist der Unterschied. Am Ende müssen wir bei beiden eine hohe Attraktivität erzielen, eine hohe Bereitschaft erzielen.
Sieht so Geschlechtergerechtigkeit im 21. Jahrhundert aus, Frau Brugger?
Ah, das wird sehr kontrovers diskutiert, auch unter den Frauen. Es gibt sozusagen einen feministischen Strang, der sagt, naja, also wenn wirklich auch Gleichberechtigung endlich da wäre, dann können wir auch über diese zusätzliche Last, die man dann ja auch den Menschen auferlegen würde, diskutieren. Ich persönlich glaube eher, dass wir die Geschlechter gleich behandeln sollten. Also dazu müsste man das Grundgesetz ändern. Das wäre nochmal ein größerer Diskussionsprozess. Aber ich erlebe schon auch bei jungen Menschen, dass da ein Ungerechtigkeitsgefühl da ist. Warum müssen die Männer das beantworten und die Frauen dürfen? Und es würde der Bundeswehr sicherlich auch gut tun, wenn da mehr Frauen wären.
Sehen Sie denn Chancen im aktuellen Bundestag dafür, das zu ändern? Und wie gesagt, Sie haben es angesprochen, das ist eine Grundgesetzänderung. Auch dafür brauchen Sie 2/3 Mehrheit.
Genau. Also es braucht für viele wichtige Fragen in unserem Land eine 2/3 Mehrheit. Und ich kann mir aktuell nur schwer vorstellen, dass man da mit der Linken und mit der AfD will ja niemand so wirklich zusammenarbeiten, aus nachvollziehbaren Gründen, dafür auch eine Mehrheit bekommt. Die schillern da ja, so wie beim Geld. Aber ich glaube, bei der Wehrpflicht werden sie noch mal härter dagegen.
Gleiche Einschätzung?
Ich teile das, was Frau Brugger sagt, ja.
Ein zweites Problem, das Sie auch gerade so ein bisschen im Nebensatz angesprochen haben. Sie haben nämlich auf den Arbeitsmarkt so rekruiert, dass die Bundeswehr auf dem Arbeitsmarkt ja auch stehen muss. Jetzt ist es ja schon so, dass wir ganz viele unbesetzte Jobs in der Wirtschaft haben. Also das heißt, die Bundeswehr hat auch noch das Problem, dass sie ganz normal am Arbeitsmarkt um die ganz wenigen zur Verfügung stehenden Menschen werben muss. Wie soll das dann wiederum gelingen?
Es gibt ja einen Appell aus der Wirtschaft heraus zu sagen, jetzt kommt mal in Gang Politik, macht mal einen solchen Wehrdienst, weil man kann quasi sagen, aus der Not eine Tugend zu machen, denn auch die Unternehmen könnten profitieren von diesem Anspruch, etwas mehr geben zu wollen. Wir reden ja darüber, dass die Arbeitsleistung sich erhöhen muss, damit die Volkswirtschaft gestärkt wird. Und das muss nach Eignung, Befähigung und Leistung gehen bei der Bundeswehr. Und das sind ja auch, ich sag mal, Ansprüche, die für die Wirtschaft auch gut sind. Wir sollten nicht sowohl als sozusagen auch, sondern wir sollten vielleicht das eine machen, ohne das andere zu lassen. Also ich appelliere dafür, vielleicht wirklich beides hinzubekommen. Auch den Austausch der Unternehmen mit der Truppe. Denn davon kann auch Unternehmen profitieren. Am Ende geht es auch für die Unternehmen, nicht nur für die Menschen, dafür Freiheit und Frieden zu wahren, um auch die Märkte natürlich zu erhalten.
Wie der Aufwuchs der Bundeswehr gelingen soll, ich höre daraus sehr viele Appelle, mit denen man bislang arbeiten will. Das muss man wahrscheinlich sehr genau beobachten, ob man da wirklich ohne eine echte Pflicht auch in Konkurrenz mit den sonstigen Arbeitgebern auskommen kann. Lassen Sie uns auch noch mal schauen auf die Reserve. Auch da soll es ja einen Aufwuchs geben. Auch hier stelle ich mir wieder so ein bisschen die Frage der neuen Zeit, in der wir leben. Also, dass Technologien angewandt werden, die weit über das Bedienen eines normalen Gewehres hinausgehen. Kann man das eigentlich so einfach machen, dass man Leute in die Reserve zieht, die alle paar Monate dann mal mit der Truppe trainieren, aber dann ganz neue, hochkomplexe Technologien bedienen müssen?
die müssen ja nicht gleich den IT-Angriff abwehren, sondern natürlich geht es auch erstmal um ganz grundlegende Fertigkeiten. Beispielsweise, ne, das Wort klingt irgendwie auch immer noch verstaubt, aber es ist trotzdem notwendig, Heimatschutz. Und ich würde auch sagen, wir sollten auf die Reserve schauen, auch da ist wirklich die Probleme schon seit Jahren bekannt und viel zu wenig passiert. Auch da haben wir übrigens die Situation, dass Menschen, die früher verweigert haben, jetzt sagen, also ich sehe schon die Bedrohung und ich will schon was hier für meine Stadt und mein Bundesland und mein Land tun. Und dann wieder wochenlang keine Antwort bekommen. Und also da gibt es Stories, die kann man sich nicht ausdenken. Und gleichzeitig, ehrlich gesagt, fast jeder Mensch in unserem Land hat irgendeine Fertigkeit, die er beitragen kann, wenn was passiert. Und dann ist es am Ende des Tages für den Alltag der Menschen vielleicht sogar fast zweitrangig, was das jetzt ausgelöst hat. War es die Flutkatastrophe? War es ein Hackerangriff von Kriminellen? Ist es irgendwie eine feindliche Attacke eines anderen Staates gewesen? Die Probleme, die erstmal vor Ort für die Menschen entstehen, die sind ja gleich. Und wenn ich in die nordischen Länder schaue oder in die baltischen Staaten, dann gibt es da eine ganz andere Kultur, dass sozusagen sich gegenseitig Helfens, des sich Vorbereitens, des Übens, des sich Austauschens und also Reserve, klar, super wichtig. Aber auch diese Fragen müssen wir dringend noch mal anders besprechen in unserer Gesellschaft.
Ein spannender Punkt, den Frau Burger da angesprochen hat, Herr Otte, nämlich die Frage, was machen eigentlich die Menschen, die vor, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren wahrscheinlich eher die letztgenannten Zahlen verweigert haben, die aber jetzt sagen, nee, sie sehen, dass das eine andere Lage ist als in den 90ern und die auch sagen wollen, sie möchten es Land verteidigen. Gibt es für die irgendeine Gelegenheit, die geschafft werden soll, um dann der Bundeswehr zur Verfügung zu stehen?
Ja, absolut. Guckt man sich mal das Aufgabenheft der Bundeswehr an, dann ist das internationale Krisenreaktionen, Vereinte Nationen als Stichwort, dann natürlich Bündnis- und Landesverteidigung innerhalb der NATO. Und dann kommen wir zum Obplan Deutschland, nämlich auch die Drehscheibe sicherzustellen, logistisch für unsere Verbündeten und den Heimatschutz. Und da geht es um Objektsicherung und dafür zu sorgen, dass die Stadt, die Gemeinde, das Wasserwerk weiter laufen. Und dafür brauchen wir auch Kräfte, die nicht zwingend an der Waffe ausgebildet werden müssen, aber die diese Sicherheit zur Verfügung stellen können, wenn die anderen vorne sind, um da den Sicherheitsdeich zu erhöhen, damit niemand es wagt anzugreifen.
Und die rechnet man dann auch in die Reserve ein, die ja je nach Schätzung bei Zielmarke 200.000 liegen soll. Es gibt manche, die fordern noch ganz andere Größenordnung. Das Fünffache habe ich einmal gehört, wurde auch noch mal angesprochen von Herrn Sensburg, einem ehemaligen Kollegen von ihm in der CDU-Fraktion, der von einer Millionen Menschen gesprochen hat. Wie schaffen Sie es dann aber, diese Menschen überhaupt in die Truppe sozusagen erstmal zu integrieren? Die brauchen ja eine Art Grundausbildung.
Ja, das gehört sicherlich dazu, dass man die militärischen Fähigkeiten, die Grundfähigkeiten auch erlernt. Aber dann geht es auch, dass man sich spezialisiert. Also wir brauchen die Zeit- und Berufssoldaten für die militärischen Fähigkeiten, die natürlich auch hochtechnologisiertes Gerät bedienen kann. Aber wir brauchen auch die Soldaten, die eben für den Heimatschutz zur Verfügung stehen. Und da denke ich insbesondere auch an die Freiwilligdienenden, die wir mehr brauchen, die dann auch in die Reserve gehen. Aber nicht nur die 20-Jährigen, sondern dass wir die Reserve wieder aktivieren. 200.000 ist ja benannt worden, um dann all diese Fähigkeiten noch abzubilden. Also von der Absicherung der Ostflanke bis hin zur Absicherung des Wasserwerkes in der eigenen Gemeinde. Das muss uns gelingen. Das ist Gesamtverteidigung.
Wird man denn ganz ohne den Bau neuer Kasernen auskommen können?
Nein, die Schätzungen liegen, dass im durchaus höheren, ja zweistelligen Bereich Kasernen gebaut werden müssen. Deswegen begrüße ich die Absicht der Bundesregierung, ein neues Planungs- und Beschaffungsbeschleunigungsgesetz jetzt durchzuführen. Da müssen auch die Anpassungen erfolgen, ob nun Modulbau oder kürzere Genehmigungsfristen. Ganz klar ist, wir müssen ein interessantes Umfeld schaffen, um die Menschen für die Truppe zu gewinnen. Das gehört auch dazu.
Sie haben, Frau Burger, gerade ein Problem angesprochen. Dem kann, glaube ich, jeder etwas anfangen, der mal einen Führerschein haben wollte oder eine Baugenehmigung erfragt hat oder sonst in irgendeiner Form mit Behörden interagiert hat. Nämlich, dass man so lange wartet, bis man eine Antwort bekommt. Inwiefern kann denn die Digitalisierung jetzt auch helfen, dass man schafft, auf der einen Seite die Reservisten Rekrutierung ganz schnell wieder auf Vordermann zu bringen, weil es sollte doch eigentlich einfacher sein als noch vor 20, 30 Jahren, als man die Möglichkeiten nicht hatte.
Ja, vor allem reden wir ja wirklich dann über schnelle Krisenlagen. Ich kann ja nicht erst anfangen, mir Gedanken zu machen, wer was macht, wenn irgendwas passiert ist, sondern das muss ich ja vorbereiten, das muss ich üben. Und dazu brauche ich vor allem erstmal die Daten und muss die entsprechenden Menschen erreichen können. Und natürlich bin ich ehrlich gesagt in den letzten Jahren immer wieder geschockt gewesen, was bei der Bundeswehr alles noch paper-based stattfindet. Und ein bisschen was ist ja auch schon passiert. Ich will ja auch nicht mich nur beschweren, aber es geht halt zu langsam. Aber man sieht, dass jetzt auch die Probleme ein Stück weit angegangen werden. Nur das muss noch mal schneller passieren. Und da ist natürlich Digitalisierung ein absolutes Schlüsselwort.
Sie haben das Wort Daten in den Mund genommen. Da fürchte ich schon wieder, dass dann Datenschutz ein ganz großes Thema sein wird.
Natürlich ist Datenschutz ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, aber das Grundgesetz beschäftigt sich ja auch aus guten Gründen mit dem Spannungsfall, mit dem Verteidigungsfall, mit was dann zu tun ist. Und auch nur dann sind gewisse Eingriffe in die Grundrechte gerechtfertigt. Wir hatten vorhin über die Dienstpflicht gesprochen. Ja, man kann einen Eingriff in das Leben eines Menschen eben aus dieser Sicherheitslage begründen, aber nicht mal einfach so, weil irgendwer möchte, dass junge Menschen noch mal mehr machen. Und deshalb ist das, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man das immer wohl abwägt. Aber diese Erkenntnis, dass unsere Sicherheit, unsere Freiheit, unser Frieden kostbar ist und dass wir mehr tun müssen, um den zu schützen, die ist ja da in der Gesellschaft.
Muss man, Herr Otte, da möglicherweise auch noch mal genau auf die Gesetze gucken beim Thema Datenschutz? Sie haben davon gesprochen, gerade bei den Kasernen, dass zum Beispiel die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden müssen. Muss man nicht auch beim Thema Datenschutz bestimmte Ableitungen aus der Zeitenwende treffen?
Unbedingt. Das Stichwort ist ja Zeitenwende. Also die Gesetze müssen sich an der Lage orientieren und nicht die Lage an den Gesetzen. Und deswegen brauchen wir hier, die Fachbegriffe sind hier Wehrerfassung, Wehrüberwachung, mehr Möglichkeiten, die Adressen auch schnell verfügbar zu haben, immer unter dem Bewusstsein, schnell in Kontakt zu kommen, in einen konstruktiven Kontakt zu kommen, um der gemeinsamen Aufgabe verpflichtet zu sein.
Die Gesetze müssen sich an die Lage anpassen, haben Sie so schön gesagt. Schlussfrage, wann werden denn die ersten Fragebögen kommen? Wann müssen Menschen, junge Männer, in welchem Alter eigentlich mit diesen Fragebögen rechnen?
Na, das geht ja schon los. Es muss jetzt nur noch mal die gesetzliche Grundlage gefestigt werden. Ich appelliere wirklich noch mal, dass wir uns schnell damit befassen. Eine ordentliche parlamentarische Beratung. Aber die Bundesregierung muss jetzt den Gesetzentwurf auf den Tisch bringen. Die Spatzen pfeifen das ja schon von den Dächern. Und jetzt geht es einfach zu sagen, los, lass uns konkret werden.
Frau Burger, darf ich Sie auch fragen, was ist Ihre Einschätzung? Wann kommen die Fragebögen? Auch die Antwort würde ich ganz gerne eigentlich mit nach Hause nehmen. Ab wann gibt es Fragebögen?
Naja, ich kann das sehr gut verstehen. Ich hätte gehofft schon gestern, aber offensichtlich immer noch nicht. Stattdessen diese Debatte, wieder alte Wehrpflicht, schwedisches Modell, Dienstpflicht. Ja, also das muss jetzt hier mal auf den Tisch. Der Gesetzentwurf war doch schon in der letzten Legislaturperiode fertig. Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren, wenn wir Frieden und Sicherheit schützen wollen.
Wir werden bei dem Thema dranbleiben wollen, aber auch vor allem müssen. Für heute, Frau Brugger, Herr Otte, ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier im Studio. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Sendung bei Phoenix Volk. Jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.